hörst gern zu? Podcasts sind in. Auch bei uns von Hallo Halle. Mit tollen Sendungen aus Unterhaltung und Information. Ton ab.
Herzlich willkommen zur letzten Folge der Podcast zum Domjubiläum in Halle. Im Jahr 2021 feiert der Dom zu Halle ein Jubiläum. 750 Jahre. Für 75 Stunden öffnet der Dom seine Pforten durchgängig vom 1. Juli um 21 Uhr bis 4. Juli um Mitternacht. Im Programm stehen Ausstellungen, Konzerte, Festgottesdienst, Online-Festakt und ein mit Licht in Szene gesetzter Dom. In dieser Podcast-Reihe erzählen die PartnerInnen des Projekts, was zum Jubiläum geplant ist. Heute spreche ich mit Herrn Ralf Lindemann, Baudirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Er erzählt über das Gebäude vom Dom und über die Bauarbeiten in den letzten Jahren. Meine zweite Ansprechpartnerin ist Dr. Julia Schaffer. Sie ist Referatsleiterin, Kustodin der Sammlung Fotografie vom Kunstmuseum Moritzburg-Halle. Wir werden mehr zur Fotoausstellung von Eberhard Zwicker hören, die für das Domjubiläum im Dom ausgestellt wird. Wir sitzen im Garten von Frau Hinscher beim Dom und dafür danken wir herzlich, dass wir diese Möglichkeit haben, hier zu sitzen. Ich heiße Katja Jaschuk und ich bin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Domjubiläum zuständig. Und für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu führen, bedanke ich herzlich das Team von Hallo Halle. Guten Tag, ich spreche heute mit Ralf Lindemann, Baudirektor Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.
Ja, schönen guten Tag.
Und mit Dr. Julia Schaffer, Referatsleiterin und Kustodin der Sammlung Fotografie, Kunstmuseum Moritzburg-Halle.
Hallo, guten Tag.
Und wir werden heute über das Dom-Jubiläum sprechen, über das Gebäude vom Dom und über die Fotoausstellung von Eberhard Zwicker, die für das Dom-Jubiläum vorbereitet ist. Wir haben zwei relativ unterschiedliche Themen, aber wir versuchen hier so ein Gespräch zu machen, sowieso. Und ich werde so mit der Frage anfangen wahrscheinlich, welche Bedeutung hat der Dom für Sachsen-Anhalt, für Kultur und für die Stadt Halle? Sie arbeiten für Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Und natürlich haben sie so unterschiedliche Schwerpunkte, aber immerhin, also der Dom ist ein interessantes Gebäude, auch sehr altes Gebäude, 750 Jahre feiern wir dieses Jahr. Und was für die Bedeutung hat dieses Gebäude?
Ja, die Bedeutung des Domes für Sachsen-Anhalt, ja, er wird auch wie andere Dome, zum Beispiel Magdeburg und Halberstadt und Havelberg, von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mitverwaltet. Das bedeutet, die Kulturstiftung ist für die bauliche Erhaltung des Domes zuständig. Und ja, schon allein durch seine Größe und die stadtbildprägende Funktion, die er hat, strahlt diese Bedeutung auch weit auf Sachsen-Anhalt aus. Das kann man nur so sagen. Und man muss es auch im Zusammenhang mit diesem Denkmalensemble an der Saale hier in Halle sehen. Dazu gehört ja auch noch die Moritzburg und die neue Residenz. Ja, also das ist ein Ensemble, was ja, deutschlandweit schon seinesgleichen sucht und auch in unmittelbarem Zusammenhang steht.
Ja, also die drei Gebäude stehen auch ja, so in einer Reihe.
Ja, und die kulturelle Bedeutung hier für die Stadt Halle würde ich mal so einschätzen, ja, es ist ein aufgrund seiner Akustik auch ein bedeutender Aufführungsort für Konzerte. Es ist ja auch jedes Jahr ein Aufführungsort der Händelfestspiele und auch für weitere Konzerte. Also da steht er schon in Halle im Mittelpunkt. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es ist nicht jedem Hallenser bewusst, wo der Dom steht. Ja, also das muss ich auch immer wieder sagen, das kennt man so aus Gesprächen. Oder ich erinnere mich immer an diesen Film vom MDR, diese Dokumentation, wo auch die Frau Hinsche eine Hauptrolle spielt. Also am Anfang werden dann Hallenser befragt auf der Straße, ob sie denn wissen, wo ihr Dom steht. Ja, und die Antworten fallen da ziemlich mau aus. Ja. Also viele verweisen dann auf die Marktkirche, aber ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass er keine Türme hat und deswegen doch nicht so weit in die Ferne strahlt. Ja, aber vielleicht gelingt es durch das Domjubiläum, den Dom noch weiter in den Blickpunkt der Hallenser zu rücken. Ja.
Da möchte ich gerne direkt einhaken, weil ein sehr schöner Blickpunkt auf den Dom bietet sich tatsächlich aus der Moritzburg. Wir haben nämlich ein ganz wunderbares sogenanntes Feininger-Fenster, von dem man ja einfach einen fantastischen Blick nochmal wirklich so von halb oben auf dieses Gebäude hat. Und Feininger-Fenster deshalb, weil der sehr bekannte Maler Lionel Feininger eben Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre ein Artist in Residency, würde man heute sagen, ein Arbeitsstipendium hatte und in der Moritzburg gearbeitet hat, sein Atelier dort hatte und tatsächlich ganz wunderbare Ansichten vom Dom und von der Stadthalle geschaffen hat. Und das ist, kann man vielleicht auch nochmal als einfach dazu sagen und als Anlass sehen, auch für die Hallenser nochmal in die Moritzburg zu kommen. Leider ist nicht mehr dieser ganze Zyklus aus 11 Arbeiten in der Moritzburg vorhanden, aber einige Gemälde kann man eben sehen und man kann natürlich tatsächlich auch einfach an dieses wunderbare Feininger Fenster herantreten und den Blick schweifen lassen.
Das ist ein schöner Hinweis, ja. Auch eine Einladung zum Kunstmuseum Moritzburg zu gehen und vielleicht gleich müssen wir auch für Zuschauerinnen klären, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Kunstmuseum, zwischen Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Kunstmuseum Moritzburg und der Dom, weil wahrscheinlich ist das nicht für alle klar, was ist die Verbindung zwischen dieser Institution?
Ja, da fange ich vielleicht mal bei den Formalitäten an. Also die Kulturstiftung ist Eigentümerin des Domes und die reformierte Domgemeinde ist ja die Mieterin des Domes. Da gibt es Mietverträge, wo eigentlich alle Sachen geregelt sind, die geregelt werden sollen. Manches ist nicht geregelt, das wird dann im Gespräch geklärt, ja, kann man immer so sagen. Also die Zusammenarbeit funktioniert in den letzten 25 Jahren recht gut. Es hat sich auch anfänglich gab es Wageleien, wie das eben so ist, wenn jemand Neues kommt und plötzlich für den Dom zuständig ist. Aber im Laufe der Jahre hat sich diese Zusammenarbeit mit der Domgemeinde eigentlich gut eingepegelt. Wir haben ja auch als Beratungsgremium in der Stiftung diese Dombaukommission und da gibt es auch Mitglieder aus der Domgemeinde. Also insofern sind dann auch die Mitglieder der Domgemeinde in der Regel gut informiert über das Baugeschehen am Dom. Im Gemeindeblatt steht auch des Öfteren was hier im Dom passiert. Ja, also ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja.
Und die Moritzburg ist eben auch Teil der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, im Grunde eine andere Liegenschaft, so wie der Dom auch eine Liegenschaft ist. Und ja, also die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist im Grunde die übergeordnete Struktur, die das Ganze verwaltet. Und insofern haben wir jetzt auch gar nicht unbedingt direkt auf täglicher Ebene Kontakt, auch Herr Lindemann und ich nicht, aber wir sind natürlich als Teil einer Organisation durchaus mit den Strukturen der anderen Liegenschaften bekannt und haben auch Kontakt und ja, sind eben in diesem Zusammenhang quasi vertreten und freuen uns tatsächlich, oder ich freue mich sehr, dass jetzt durch das Domjubiläum es auch die Möglichkeit gibt, mal was zusammen zu machen oder im Dom, also den Dom quasi aus Seiten der Moritzburg noch mal mehr zu bespielen vielleicht oder ja einfach da auch eine Kooperation noch mal herzustellen. Das ist was, wozu es gar nicht so oft die Gelegenheit gibt. Also das ist wirklich eigentlich was sehr Schönes.
Herr Lindemann, können Sie so ein bisschen über die neueste Geschichte des Doms erzählen? Seit wann ist das in Besitz von Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und warum ist das passiert und genau, fangen wir damit an.
Ja, also der Dom wurde im Jahre 1997 der damaligen Domstiftung zugeordnet. Ja, man muss wissen, es gab eine Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten und eine Domstiftung. Also es gab zwei Stiftungen und der Dom, wie gesagt, in die Domstiftung integriert. Inzwischen, wie vielleicht einige wissen, sind diese beiden Stiftungen zusammengeführt worden zur heutigen Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Also alle unsere 18 Liegenschaften gehören jetzt zu einer Stiftung. Und wie gesagt, der Dom ist seit 1997 mit dabei, also man kann sagen von Anfang an. Ja, und warum ist der Dom in diese Stiftung gekommen? Der war ursprünglich, ja, kann man sagen, Staatseigentum und hat dann, ich sag mal, verschiedene Rechtsnachfolger gehabt, also vom Preußenstaat bis in die DDR hinein und dann ja, ist er auf das Land Sachsen-Anhalt übertragen worden. Das waren jeweils immer die Rechtsnachfolger. Und das Land Sachsen-Anhalt hat dann im Jahr 1997 diese Domstiftung gegründet, wo dann alle staatlich geführten Dome integriert worden sind. Da gehört auch noch Magdeburg dazu und Halberstadt und Havelberg. Und die heutige Kulturstiftung hat eben die Aufgabe, diese bedeutenden Bauwerke baulich zu unterhalten und auch einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Ja? Und diese öffentliche Nutzung, das übernimmt ja für uns die Domgemeinde, also die Offenhaltung des Domes. Ja.
Okay. Sie sind auch für Bauarbeiten und für Sanierungen für den Dom zuständig und für alle anderen Institutionen, die zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zugehören. War der Dom stark beschädigt, also zum Moment, wo es zur Kulturstiftung gekommen ist? Oder musste man da viel sanieren, viel neu machen? Wie war das?
Also da ist mir bekannt, dass die Sanierungsmaßnahmen am Dom, also nach der Wende, so gleich Anfang der 90er Jahre begonnen haben. Also in den Jahren, bevor er in die Stiftung kam, ist hier schon eine ganze Menge passiert. Also da wurde das Dach saniert, die gesamte Außenfassade, die heute noch ganz gut dasteht. Ja, also das waren schon, ich sag mal, umfangreiche Maßnahmen, die durchaus ihren Sinn hatten und erstmal die Grundlage für die weitere Erhaltung des Domes gelegt haben. Dann ist im Jahr 1996, war es glaube ich, also auch bevor es die Stiftung gab, noch ein Schaden passiert im Dom. Da ist nämlich aus dem Gewölbe eine Rippe abgestürzt. Zum Glück ist niemandem was passiert. Aber bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass diese Rippen nur unter das Gewölbe quasi ja, geführt worden sind, ohne eine Verbindung mit dem Mauerwerk zu haben. Und da wurde praktisch in einer großen Baumaßnahme mit einem Hängegerüst wurde ja, die statische Sicherung durchgeführt, indem die Rippensteine mit dem Mauerwerk der Gewölbe vernadelt worden sind. Ja, also das war auch eine ziemlich heikle Sache. Da hätte durchaus mehr passieren können damals. Also das war ein Glücksfall, dass nur eine Rippe abgestürzt war. Das Alarmsignal war da und es ist keinem was passiert. Ja. Ja, das waren im Grunde dann die Schäden, ja, die hier vorhanden waren.
Und in der Zeiten vom Krieg war der Dom nicht beschädigt?
Nee, also Halle hatte ja wirklich Glück im Zweiten Weltkrieg, ist relativ unbeschadet 1945 herausgekommen. Ja, der Dom hatte keine Schäden, auch in der Stadt ist eigentlich relativ wenig passiert. Ja.
Okay. Und welche Bauarbeiten und Sanierungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren gemacht? Ich weiß, dass jetzt im Dezember war der Altar wieder für das Publikum offen. Ja, da
könnte ich jetzt was sagen. Also wirklich dann nur zu den Baumaßnahmen im Dom selber würde ich jetzt was sagen. Also an den Nebengebäuden haben wir auch jede Menge getan. Also Torhaus, Predigerwohnhaus und so weiter. Aber im Dom ist es vor allen Dingen, kann man sagen, also der Innenraum selbst. Die Außenhülle war ja dann schon relativ in Ordnung. Da beziehe ich mich mal auf die Sanierung des Innenraumes, die so in den Jahren 2004 und 2005 stattgefunden hatten im Wesentlichen. Die große Maßnahme war die Ausmalung des Domes. Dort gab es die letzten zurückliegenden Maßnahmen in den 50er Jahren. Es fand eine große Befundung durch Restauratoren statt. Ja, es ist mal die Frage, welche Farbfassung wähle ich dann? Und am Ende, nach Diskussion mit dem Landesamt für Denkmalpflege, kam dann heraus, ja, wir bilden die Fassung von 1950 wieder nach. Ja, und dann wurde der ganze Dom, also die Gewölbe und auch die Pfeiler wieder gestrichen mit einer Kalkfarbe, ja, so in einem warmen Steinton, also so wie er heute auch aussieht. Und bei den Maßnahmen wurden auch gleich noch Reinigungsarbeiten an den Skulpturen mit durchgeführt, dieser Pfeilerzyklus von Peter Schroh.
Die
oben in Emporenhöhe sind, auch diese Palmettenbrüstungen, das wurde alles mit gereinigt. Bei den Skulpturen fällt mir bloß noch so ein, als bisschen Anekdote, also an jeder Skulptur wurde ungefähr ein Eimer voll Staub und Schmutz abgesaugt. Ja. Also da kann man sich vorstellen, was sich da so im Laufe der Jahre angesammelt hat, im Laufe der Jahrhunderte kann man fast sagen. Ja, ja, weitere Maßnahmen dann folgten im Innenraum, zum Beispiel die Restaurierung der Kanzel in Jahren 2009 bis 2011. Die Kanzel ist ein Werk der Frührenaissance und eine der wenigen Sandsteinkanzeln mit Farbfassung, die in Deutschland auch noch erhalten worden sind. Und da war dann die Frage, ja, auch wieder restauratorische Befundung ist ja quasi Pflicht, wenn man so ein Stück angeht in der Restaurierung. Und da sind bis zu 4 Farbschichten übereinander festgestellt worden. Und die Farbschicht des Barocks, also die Farbfassung, war eigentlich die prägende, also die auch am meisten vorhanden war und auch die ursprünglich mal geplant war. Und diese Farbfassung ist dann ja herausgearbeitet worden, also durch Reinigung, Retuschen und so weiter und auch die Vergoldungen. Und so, dass auch die einzelnen Details, die architektonischen Details wieder besser ablesbar waren. Ja, und das Ergebnis kann man sich heute noch anschauen. Ich habe schon geguckt, ist schon wieder ein bisschen Staub drauf, aber das ist einfach so in so einem Bauwerk, wenn 10 Jahre vergangen sind, weiß man von zu Hause, in 10 Jahren fällt eine Menge Staub an. Das ist auch im Dom so. Ne? Ja, dann Ähnliches kann man über das Chorgestühl berichten, das ja mittelalterlich ist, 1525 wohl das erste Mal erwähnt, was bisher auch im Hohen Chor ein Schattendasein führte. Es war stark verschmutzt, hatte Holzschäden und diese Holzschäden waren ja auch sichtbar, Abbrüche und so weiter. Das wurde dann alles wieder konstruktiv ersetzt. Besonders erinnere ich mich an die Diskussion zur Nase des Augustinus. Ja, also manche sind ja da vorsichtig, sowas wieder zu rekonstruieren, denn ja, man weiß ja nicht, wie die Nase wirklich aussah. Ja, es ist dann, denke ich, doch ganz gut gelungen, also dieses Stück dort wieder zu ergänzen. Das Chorgestühl hat dann auch noch eine Reinigung bekommen, also die, man kann sagen, ja, Schmutzkrusten, die wurden entfernt. Das Holz dadurch ist viel heller geworden. Und die kleinen, feinen Details an solchen Schnitzwerken sind viel besser wieder erkennbar. Und für den Besucher ist es, denke ich, auch ein Blickfang. Dort jetzt rechts und links vom Hauptaltar, der eigentlich das letzte große Stück einer Restaurierungsaktion war. Da muss ich sagen, wir haben jahrelang versucht, Sponsoren zu finden oder Fördermittelgeber, Stiftungen, die uns finanziell dabei unterstützen. Ist leider nicht gelungen, sodass wir uns dann so kurz vor Corona entschieden haben, ja, wir machen es mit Eigenmitteln und haben dann das Geld in die Hand genommen. Aber das Ergebnis, wie wir es heute sehen, ist wirklich beeindruckend. Also man kann es wirklich so sagen, auch in der Fachwelt findet es Anklang. Die umfangreichen Maßnahmen erstrecken sich auch über Holzfestigungen an der Konstruktion des Altars. Er ist ja immerhin 15 Meter hoch, also das ist ja ein Bauwerk für sich, wenn man das so will. Ja. Dann die Reinigung der Oberflächen, also die Vergoldung, die ist wieder ganz prächtig hervorgekommen. Auch die Gemälde. Dort hatten wir erst vor, nicht so viel zu reinigen, aber durch die Musterflächen konnte man dann sehen, also wir können viel mehr rausholen aus den Gemälden. Und das ist dann auch so gemacht worden in Abstimmung mit der Denkmalpflege. Die zusätzlichen Kosten haben wir dann auch investiert, aber da bin ich heute froh, dass wir das gemacht haben. Ja, und eine Überraschung ist bei der Restaurierung auch passiert, kann man sagen. Es wurde nämlich eine Signatur entdeckt von einem Herrn Christian Richter. Also das ist wahrscheinlich der Künstler, der den Altar erschaffen hat im Jahr 1662. Der war Hofmaler in Weimar, ja, und das war bisher nicht bekannt, also dass dieser Altar von dem Christian Richter stammt. Ja. Also das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, und vielleicht findet das Ganze in der Kunstgeschichte auch nochmal ein bisschen Anklang, dass sich irgendein Forscher damit weiter beschäftigt mit diesem Stück. Ja.
Es gab viel Arbeit, die man für den Dom
Ja, sicher. Und dabei muss ich sagen, wir haben auch mal zusammengerechnet, jetzt im Zuge des Jubiläums, was haben wir denn seit 1996 ausgegeben im Dom? Also so viele Mittel waren es gar nicht. Also so ungefähr 4 Millionen, kann man sagen, 4 Millionen Euro. Ja.
Da kann ich nicht so einschätzen.
Aber da ist viel oder wenig. Nee, in anderen Domen ist da mehr, die waren teurer, ja, kann man. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, also die Dächer und Fassaden, also das sind eigentlich so die Maßnahmen, die an Domen teurer sind. Mhm. Und die waren ja schon 1996 abgeschlossen. Mhm. Ja.
Und gab es irgendwelche Sachen, irgendwelche Projekte, die geplant waren, aber noch nicht realisiert waren?
Naja, da muss ich sagen, an so einem Dom gibt es ja immer was zu tun. Ja. Und viele fragen ja, wann wird denn der Dom mal fertig? Also hier kann man schon sagen, naja, er ist relativ fertig. Also im Gegensatz zu Magdeburg, da haben wir noch Jahre zu tun an der Außenfassade. Hier kann man sich, also es gibt immer noch, ich sag mal, zu restaurieren, zu reinigen, gibt es in jedem Dom immer was. Was hier noch eine ganz relativ dringende Maßnahme ist, wir haben jetzt den Altar frisch restauriert, aber die Verglasung im Hohen Chor, die ist UV-durchlässig. Also um die Farbschichten konservatorisch gut zu halten, muss da noch eine UV-Schutzverglasung angebracht werden. Ja, mhm. Das ist jetzt so die nächste dringende Maßnahme.
Okay, ja. Gut, dann ist das 41. Dom in Sachsen-Anhalt, wie wir verstanden haben.
Naja, wie gesagt, fertig nie, aber relativ, ja.
Relativ fertig.
Fertig ist relativ.
Ich werde gleich so mit Frau Schaffer reden über die Fotoausstellung von Eberhard Zwicker. Und das ist ein Teil des Programms für das Domjubiläum. Und die Fotos werden vom 1. Juli bis 15. August im Raum des Doms ausgestellt. Und die erste Frage, wer ist Eberhard Zwicker? Das fragen sich alle.
Eberhard Zwicker ist ein Fotograf, der den schon angesprochenen Apostelzyklus von Peter Schroh fotografiert hat. Und zwar auf eine ganz fantastische Weise. Und hier in Halle ist er vielleicht deswegen nicht so bekannt, weil er ist zwar in Halle aufgewachsen, ist aber später 1948 übergesiedelt in die westliche Besatzungszone und hat danach hauptsächlich in Würzburg gearbeitet. Wie kam es dazu, dass er ja diesen Apostelzyklus fotografiert hat? Also er war 1934 als junger Mann, also er ist 1915 geboren und 1934 war er als junger Mann hier in einer Predigt beim Dom und war sehr beeindruckt davon, wie das Licht auch durch die Fenster fiel und diesen Apostelzyklus ausgeleuchtet hat. Und hat im Grunde damals beschlossen, dass ein Projekt ist, ein Herzensprojekt, sich diesen Figuren nochmal auf Augenhöhe zu nähern. Danach hat er eine Ausbildung gemacht zum Reprofotografen und Drucktechniker in Halle, hat später an der HGB in Leipzig studiert und war dort auch Assistent. Und hat dann nach dem Krieg, also 1945, schon angefangen, okay, jetzt muss ich dieses Projekt umsetzen. Und hat, was gar nicht so einfach war, erstmal Material zusammengetragen. Man kann sich vorstellen, die Kriegsjahre waren keine Jahre, in denen es viel fotografische Platten überall gab. Er ist zu dieser Zeit auch in Süddeutschland unterwegs gewesen, hat dort Material gesammelt, hat dort eine Germanistikstudentin kennengelernt, Katharina Gareis, die er dann geheiratet hat. Und zusammen haben dann die zwei 1947 dieses wahnsinnig tolle Fotoprojekt in Angriff genommen und sind aber, wie gesagt, 1948 nochmal übergesiedelt in den Westen und haben auch die ganzen Negative mitgenommen, die sie aufgenommen hatten zu dem Zeitpunkt. Und in Würzburg war es nun so, dass im Grunde niemand wirklich Interesse hatte an Renaissance-Skulpturen aus Halle an der Saale. Daraus hat sich sowas ergeben, dass im Grunde dieser fotografische Schatz, was es wirklich ist, etwas in Vergessenheit geraten ist, will ich mal sagen. Deswegen freuen wir uns jetzt wahnsinnig, dass es uns möglich ist, die Arbeiten jetzt oder eine Auswahl davon hier auszustellen. Und was wir zeigen werden, sind 13 Aufnahmen der Apostelfiguren, also man muss sich das so vorstellen, dass Eberhard Zwicker gemeinsam mit seiner Frau 1947 in diesen eisigen Winternächten ein Gerüst gemietet hat. Er hat sich 8 Wochen Sonderurlaub genommen, von Januar bis März. Und dann gab es aber oft auch keinen Strom. Also diese Aufnahmen wurden irgendwie nachts erstellt. Die sind dann nachts bei minus 30 Grad auf ein Gerüst geklettert.
Aber warum nachts?
Ja, das ist total spannend. Warum nachts? Also tagsüber war es zum einen wegen den Lichtverhältnissen schwierig und er hat auch nur nachts im Grunde diese Zugangsberechtigung bekommen, dass er mit seiner Frau, die als einzige Assistentin im Grunde dabei war, eben den Dom dafür nutzen konnte. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, also es gab ein gemietetes Gerüst, was dann von Skulptur zu Skulptur geschoben wurde über diese ganzen Wochen hinweg. Und die zwei sind dann auf dieses Podest geklettert, hatten eine Leuchte sich organisiert, die dann diese Figuren angestrahlt hat, um die Profile und die Gesichtszüge herauszuarbeiten. Und wenn sie Pech hatten, wurde der Strom aber dann doch wieder abgestellt und es gab gar keinen Strom, um diese Aufnahmen zu machen, haben sie eine Weile gewartet. Und es gibt einen ganz tollen Erfahrungsbericht von Katharina Zwicker, den wir auch als Audiodatei abrufbar machen werden für die Besucher der Ausstellung. Und da kann man eben hören, ja, mit was für Schwierigkeiten das auch verbunden war, dieses Projekt überhaupt umzusetzen. Also wirklich von der Beschaffung des Materials über die Möglichkeit, überhaupt diese Aufnahmen zu machen, hin dann hinterher zu diesen schwierigen Umständen, dass im Grunde ja es, sagen wir mal, keine Abnehmer gab für dieses Projekt, was ja ohne Auftraggeber auch umgesetzt wurde. Ja, er hat sich also wirklich von sich aus irgendwie freigenommen, um diese Figuren aufzunehmen. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Also ich war ganz fasziniert, jetzt gerade von Herrn Lindemann zu hören, dass da so viel Staub und Schmutz auch irgendwie runterkam, weil den Fotos sieht man es nicht unbedingt an.
Ja, ist immer gut verteilt meistens, der Staub.
Ja, genau. Genau, also 47 in diesen eisigen Winternächten im Dom aufgenommen. Und man hat ganz verschiedene Ansichten. Also es sind insgesamt, ist das Fotoprojekt ungefähr, sind es 150 Aufnahmen, die entstanden sind. Und er hat sowohl die Figuren von Peter Schroh, also diesen eigentlichen Apostelzyklus, fotografiert und aber auch Ansichten von den Baldachin-Figuren gemacht, die es auch noch gibt, die Konsolen fotografiert, teilweise Details wie eine Hand oder ein Buch nochmal aufgenommen. Und was sich eben sehr, sehr schön in diesen Bildern zeigt, ist diese total faszinierende Lebendigkeit, mit der Schroh diese Figuren geschaffen hat und die Eberhard Zwicker in seinen Fotos einfach nochmal steigert oder nochmal mehr herausarbeitet. Also indem er Perspektiven wählt, wo die Figuren einen teilweise direkt anschauen oder eben gerade nicht und er sie nur im Profil zeigt. Und ja, Peter Schroh hatte den Auftrag für diesen Figurenzyklus bekommen von Kardinal Albrecht zu Brandenburg, der im Grunde ja diese ganze Stiftskirche nochmal neu hat prunkvoll ausstatten lassen. Und diese Figuren atmen so wirklich eine Mischung aus Spätgotik und Renaissance. Also man hat irgendwie sehr spannende Faltenwürfe, aber vor allem eine totale Lebendigkeit in den Gesichtern. Und es muss auch so sein, oder es muss so gewesen sein, dass Peter Schroh wirklich nach Modellen gearbeitet hat, weil die Figuren sehr individuell sind. Also man hat keine idealisierten Heiligen, die keinem Menschen ähnlich sehen, sondern man hat wirklich Falten und verschiedene Nasenformen und Haare, die natürlich klar sich dieser Ikonografie der Legendenbildung generell oder der Ikonografie der kunsthistorischen Darstellung auch daran angelehnt sind, aber darüber hinaus eben auch ganz individuelle Gesichtszüge getragen. Und Eberhard Zwicker gelingt es einfach, das einzufangen, und das ist so ein bisschen, als würde man Peter Schroh bei der Arbeit über die Schulter schauen.
Und die Figuren waren noch einmal restauriert? Gibt es da noch Nasen? Oder?
Es gibt noch Nasen,
die sind ja vollständig, also relativ. Da ja. Kann man ja auch nicht so gut ran, ja, um Beschädigungen auszuführen. Ja.
Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass es sind nicht nur Apostel, die dort dargestellt sind, es sind im Grunde ursprünglich vielleicht mal 18 Pfeilerfiguren gewesen, jetzt noch 17, von denen aber eine, der heilige Erasmus, eigentlich nicht einsehbar ist und zwei weitere, Maria Magdalena und der heilige Mauritius, sind auch ja irgendwie jetzt so ein bisschen eingebaut, sag ich mal, als die anderen Apostelfiguren. Also man kann sie gut sehen, aber sie sind irgendwie, fallen eben noch mal ein bisschen raus. Das war für uns auch ein Grund, bei den Fotografien uns tatsächlich nur auf die Apostel zu konzentrieren und auf Christus, Apostel einschließlich Paulus. Und deswegen haben wir 13 Aufnahmen, auch deswegen, weil wir haben vorhin schon von der Kanzel gehört. Also die Kanzel ist eben auch an einer Säule angebracht und wir haben die Bilder immer an den Pfeilern angebracht. Also dass man im Grunde, wenn man davor steht, sowohl die Figur oben sehen kann, die Originalfigur in weit entfernter Höhe, wo man eben diese ganzen Details gar nicht sieht. Und dann hat man das Bild von Zwicker, was das wirklich auf Augenhöhe bringt. Und deswegen ist auch der Titel der Ausstellung dieses auf Augenhöhe, Eberhard Zwicker auf Augenhöhe. Und die Kanzel ist aber natürlich an dem einen Pfeiler angebracht, sodass wir da kein Bild anbringen konnten. Das heißt, Philippus, der Apostel über der Kanzel, der fehlt in der Ausstellung, wird aber in der Begleitbroschüre nochmal als Bild mit abgedruckt sein.
Okay. Schön. Also man kann diese Ausstellung mindestens dafür schätzen, wie viel Arbeit er damals in dieses Projekt eingesteckt hat. Ja, also 8 Wochen da irgendwie jede Nacht Fotos zu machen im super kalten Dom, ist schon beeindruckend, ja.
Ja,
aber
auf jeden
auch
Fall.
Technisch und von der künstlerischen Seite haben Sie gesagt, das ist das zu schätzen, ja.
Genau, also technisch ist es einfach, also auch da muss man sagen, er hatte die einzige Kamera, die er sich organisieren konnte zu dem Zeitpunkt, war eine Holzplattenkamera von 1895. Das heißt, er hat also mit 13 mal 18 Planfilm und auch Glasnegativen diese Aufnahmen
gemacht.
Also
so gemacht. Eine alte Kamera.
So genau, so eine richtige alte Kamera.
Also nicht so eine, keine Ahnung, so Filmkamera, die wir noch irgendwo im Keller finden könnten.
Genau, also. Sondern das war halt auch nachkriegsbedingt, also 47 noch alles sehr schwierig. Und zuvor war ihm seine eigene Kamera, die er hatte, irgendwie kurz vorher entwendet worden. Und dann hatte er eben diese Holzplattenkamera. Und das, ja, das hat natürlich, das bringt noch mehr Flair auch damit rein. 13x18 im Format der Negative, damit kann man aber auch wirklich gut, ja, gut was auf die Platte bannen, sag ich mal. Also das ist auch eine tolle Auflösung, die man da herausbekommt. Und es ist aber auch so, was man vielleicht auch nochmal wirklich sagen muss, ich habe es gesagt, er ist nach Würzburg gegangen, hat eigentlich danach Fotozwicker in Würzburg aufgebaut. Und warum wir jetzt auch diese Aufnahmen nochmal in der Halle sehen können, das ist auch seiner Tochter zu verdanken, Dorothea Zwicker-Berberich, die dieses Fotografengeschäft später übernommen hat mit ihrem Mann Winfried Berberich und die im Grunde ja diesen Nachlass auch hegen und pflegen und auch 2013 im Stadtmuseum schon mal einige Aufnahmen gezeigt haben. Und das ist einfach was, ja, was total Wichtiges, ne? Dass man auch irgendwie Erben hat, die das zu schätzen wissen, die wissen, das ist was, was man bewahren sollte und die dann eben auch ja, solche Kooperationen auch angehen und dazu beitragen, dass solch eine Ausstellung dann auch zustande kommen kann. Und so, was wir jetzt natürlich zeigen, ich habe es schon gesagt, sind im Grunde keine originale Abzüge von Eberhard Zwicker. Also die sind nicht 13x18 Bilder, die er 1947 abgezogen hat, sondern was wir zeigen, sind jetzt neuere Produktionen, die eben auch auf dieses Pfeilmaß angepasst wurden, die aber von den originalen Negativplatten gescannt wurden. Mhm. Und das ist, ja, das erlaubt uns einfach wirklich jetzt eine Ausstellung zu machen, die diesen Wunsch Eberhard Zwickers, die Figuren auf Augenhöhe zu bringen, eigentlich, ich finde, in ja, toller Art und Weise umsetzt. Und ich freue mich sehr darauf, auch weil es eine schöne Kooperation ist zwischen dem Dom und der Moritzburg. Und ja, wünsche der Ausstellung ganz viele Besucher, gerade in diesen kulturarmen Corona-Zeiten ist das ja wirklich was, was man jetzt auch wirklich bis Mitte August dann ausschöpfen kann. Also wir dürfen auch über dieses Jubiläumswochenende weiter hinausgehen. Das freut uns auch sehr.
Genau. Und gibt es weitere Projekte, die von Moritzburg und der Dom zusammengeführt sind und geplant sind oder schon durchgeführt waren?
Also so jetzt direkt nicht. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin jetzt noch nicht so lange im Haus. Ich weiß, es gab diese tolle Kardinal-Albrecht-Ausstellung, die 2006, meine ich, es gab und die, glaube ich, auch schon im anderen Blogbeitrag mal erwähnt wurde, wo es unter anderem eine virtuelle Rekonstruktion gab von dieser wahnsinnig tollen Reliquien- und Reliquarausstattung im Dom. Und es wäre sicherlich vielleicht mal für die Zukunft eine Idee, nochmal ja, weitere Projekte zu starten, die dieses Areal, was Herr Lindemann vorne auch ansprach, dieses Domareal, im Grunde Moritzburg, der Dom und die neue Residenz in irgendeiner Form noch mal thematisieren. Aber da ist jetzt noch nichts Konkretes geplant.
Das Wort Corona ist schon gefallen und ich frage immer wieder unsere Partnerinnen zum Domjubiläum, wie hat es für sie in dieses letzte Jahr ausgesehen? Wie waren die Corona-Zeiten für Kultur? Weil es gab schon unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Und wie war es für Sie, für Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, für Moritzburg und wahrscheinlich auch persönlich, kann man auch fragen. Hat es viel geändert in der Arbeit? War das viel mehr digitalisiert oder waren die Projekte anders? Ja? Was würden Sie sagen?
Ja, die Arbeit in der Kulturstiftung selbst, also in der Verwaltung, hat sich natürlich grundlegend geändert. Ja. Von einem Tag zum anderen sind wir irgendwie ins Homeoffice geraten. Wir wurden dann aber relativ schnell mit Laptops und so weiter ausgestattet, sodass man auch von zu Hause arbeiten konnte. Also das war alles ganz gut möglich. Der Kontakt war da. Und ich spreche jetzt mal für den Bau, auch unsere Baumaßnahmen, die liefen eigentlich weiter, ja, kann man sagen. Also da gab es wenig Probleme. Ab und zu ist mal eine Firma ein bisschen ausgestiegen, weil im Corona-Fall war. Und es gab dann auch schon mal Materialengpässe, gerade bei Sandstein aus Dresden. Da durfte die Firma, die den lieferte, auch nicht so rund um die Uhr arbeiten. Die mussten das Personal reduzieren. Naja, kommt am Ende auch weniger Stein bei raus. Aber im Großen und Ganzen sind die Baumaßnahmen weitergelaufen. Ja. Corona-bedingt teilweise etwas teurer geworden, weil ja gewisse Zusatzkosten anfielen, die man aufgrund der Hygienemaßnahmen so einplanen musste. Aber da haben wir eigentlich ganz gut Glück gehabt. Ja. Ich hoffe, dass das so bleibt und dass auch weiterhin die Stiftung immer gut finanziert ist, um weitere Bauarbeiten an ihren Liegenschaften auszuführen. Ja, ja, und nun hoffe ich, dass es wieder aufwärts geht, ja, und dass uns die vierte Welle, wenn sie denn kommt, nicht zu stark erwischt. Ja.
Das stimmt. Und für Sie?
Ja, auch für uns war das natürlich eine große Umstellung, ins Homeoffice zu gehen. Das ist natürlich im Museumsbetrieb auch immer schwierig. Man arbeitet ja auch teilweise im Depot oder mit den Objekten. Das entfällt dann erstmal. Dafür eröffnen sich dann andere Möglichkeiten. Also man hat auf einmal einen ungeheuren Schub, was die digitale Vermittlung angeht. Die Moritzburg hat jetzt einen Blog, einen Museumsblog, und wir haben auch viele Ausstellungen tatsächlich online zugänglich gemacht. Was natürlich wunderbar ist, weil man sich auch nochmal ganz andere Besucherkreise erschließen kann und weil man den Leuten eben auch trotz Corona ja kulturelle Erfahrungen anbieten kann. Nichtsdestotrotz ersetzt natürlich nichts den tatsächlichen Museumsbesuch und ja den die Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Original, sag ich mal. Und das war jetzt schon auch für uns als Museum und ich glaube auch für die Kulturstiftung als Ganzes eine Herausforderung, mit den Öffnungen und Schließungen das immer wieder umzusetzen und auch den sich wandelnden Hygienekonzepten dem nachzukommen. Aber wir sind sehr froh, dass wir ja jetzt wieder geöffnet haben dürfen. Auch nochmal eine herzliche Einladung, nicht nur an alle Hallenser und Hallenserinnen, sondern auch gerne darüber hinaus natürlich. Wir zeigen gerade eine ganz bunte, ich möchte fast sagen eine rauschhafte Ausstellung zu Henri Toulouse-Lautrec und den Meistern des Montmartre. Das lohnt sich wirklich sehr. Und ja, das ist natürlich was ganz Schönes und Besonderes, jetzt auch als Museum wieder geöffnet zu haben.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, viele andere Menschen, die das zuhören, werden auch super viel lernen über diese Fotoausstellung, über die Geschichte vom Dom. Und danke für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht, mal über den Hallischen Dom etwas zu berichten.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls. Also ich freue mich, wenn die Ausstellung jetzt stattfindet und das Domjubiläum, da freue ich mich auch sehr drauf. Und vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es auch ganz toll, von Herrn Lindemann nochmal Details zu hören. Das geht ja manchmal auch ein bisschen im Arbeitsalltag zu kurz, dass man wirklich erfährt, was die anderen Liegenschaften genau machen, und das war jetzt für mich auch nochmal auch als Neuhallenserin sehr hilfreich. Und
auch von dieser Fotoausstellung zu hören. Also ich sag mal, was der Herr Zwicker dort gemacht hat, ist ja auch irgendwie ein zeitgeschichtliches Dokument und zeigt den Zustand der Skulpturen zu dieser Zeit 1948. Ja? Und das ist auch, ich sag mal, für den weiteren Umgang mit diesen Skulpturen vielleicht ganz wichtig. Wie haben sie damals ausgesehen? Also an vielen Stellen sind wir froh, wenn wir solche alten Aufnahmen finden.
Ja, genau. Also das ist eben das Schöne auch an Zwickers Aufnahmen wirklich, dass man sowohl diesen kunsthistorischen, ja vielleicht auch dokumentarischen Charakter und Mehrwert eben hat. Und andererseits ist es wirklich eine ganz klare künstlerische Position. Und das macht es in meinen Augen halt auch einfach so wahnsinnig spannend.
Mhm. Ja, man kann vor allen Dingen Veränderungen ablesen. Wie sahen die 1948 aus? Das wissen wir. Wie sehen sie heute aus? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ja. Das ist für die Restauratoren auch sehr interessant.
Ja, und man kann vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass 1947, als die Aufnahmen aufgenommen wurden, es gar nicht klar war, dass sie von Peter Schroh, also dass diese Figuren wirklich von Peter Schroh geschaffen wurden. Also das ist auch erst eine Zuschreibung, die sich später entwickelt hat und die vielleicht auch erklärt, warum dieser tolle Figurenzyklus gar nicht unbedingt schon so einen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, weil man immer nur vom hallischen Meister sprach, aber der noch relativ unbekannt war und eigentlich diese Zuschreibung eben auch erst später dann stattfand.
Die Geschichte entwickelt sich vor unseren Augen.
Na, das war genau das Richtige für dich? Dann hör doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf dich.